Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich möchte euch bitten, das Markus-Evangelium aufzuschlagen. Markus, Kapitel 1, Vers 1. Ich habe seit längerem einen Wunsch oder das Verlangen, eine Predigtreihe zu starten über ein Evangelium. Und jetzt so habe ich die Gelegenheit, heute damit zu beginnen. Ich möchte so in den nächsten Predigten, solange ich darf, so über das Markus-Evangelium predigen, so nach und nach Predigten aus dem Markus-Evangelium halten. Und ich habe ein Anliegen, ein grundlegendes Anliegen, das heißt, in allem Jesus zu verkündigen und ihn zwar von der Schrift. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die ganze Schrift von vorne bis zu hinten uns Jesus Christus vorstellt, vom Alten bis zum Neuen Testament. Es geht um ihn, auch in Buch Haggai geht es um ihn und wir sind ja in der Bibelstunde seit längerem schon beschäftigt, im Alten Testament diese herrlichen Wahrheiten zu entdecken, über den Plan Gottes in Jesus Christus, über sein Haus, über die Art und Weise, wie Jesus sein Haus baut. So möchte ich in den Gottesdiensten mehr aus dem Neuen Testament das tun. Und es gibt natürlich biblische Bücher, von denen es schwerer ist und von denen es einfacher ist, Jesus Christus zu verkündigen. Evangelien gehören zu denen, die es uns einfacher machen. Dann ist sehr, sehr deutlich, um wen es eigentlich in den Evangelien geht. Und darum habe ich mir vorgenommen, ein Evangelium zu machen. Matthäus Evangelium ist ein bisschen lang, so habe ich mir das Kürzeste ausgesucht. Und das ist das Markus-Evangelium. Unter anderem, weil ich für mich auch gerne für eine Zeit lang, für einige Jahre mir ein Buch zu Herzen nehme und sehr intensiv in dem bleiben möchte. Matthäus, mit dem Matthäus-Evangelium habe ich das schon getan, Johannes auch, blieben noch Markus und Lukas. Und dann, wie gesagt, fiel die Wahl auf ein etwas kürzeres. Und das ist Markus. Also so möchte ich heute mit euch beginnen, über das Markus-Evangelium zu predigen, darüber nachzudenken, Jesus Christus darin zu entdecken. Und ich möchte heute eine kleine Einleitung machen. Ich möchte uns hineinnehmen in das Markus-Evangelium, bevor wir die einzelnen Passagen, die einzelnen Verse und die einzelnen Geschichten kennenlernen aus diesem Evangelium, ist es gut, dass wir das ganze Bild vor Augen haben. Was ist der Anlass? Was ist der Grund? Warum schreibt Markus so, wie er schreibt? Warum haben wir überhaupt das Markus-Evangelium? Was ist die Intention? Was ist die Botschaft? Was ist der Anlass? Und es kann sein, ich hoffe nicht, ich bemühe mich, dass es nicht so arg Bibelschulcharakter bekommt, ja, weil es jetzt darum geht, so ein bisschen euch da hineinzunehmen, dass es immer noch einen Predigcharakter hat, aber das lässt sich nicht so ganz vermeiden. Aber ich halte es für wichtig, dass wir diese Botschaft vor Augen haben, um was geht es eigentlich, dass wir diesen Baumstamm entdecken, den roten Faden, bevor man an die Äste und an die Blätter und an die Früchte oder bevor man sich den widmet und sich da im Einzelnen anschaut. Es ist gut, dass man das ganze Bild vor Augen hat. Und das möchte ich euch kurz skizzieren. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal gefragt habt, warum wir vier Evangelien haben. Warum nicht eins? Warum hat Gott nicht aus 4:1 gemacht? Warum hat er uns vier gegeben? Wir haben Matthäus, wir haben Markus, wir haben Lukas, wir haben Johannes. Und wenn wir die Evangelien lesen, dann merken wir, die haben so viel gemeinsam. Manche Verse, die sind Wort für Wort Gleichnisse, Begebenheit, Geschichten. Und auf der anderen Seite sehen wir, da gibt es Unterschiede. Und diese Vielfalt haben wir da. Und manche bringt es zum Zweifeln, weil sie ein Gleichnis oder eine Begebenheit lesen und da lesen sie das eine und dann lesen das andere und dann war es jetzt zwei Personen oder war es eine Person und so kommen vielleicht Zweifel bei dem einen oder anderen auf Kritiker, gebrauchen das und sagen, oh, die Bibel stimmt nicht, weil das, was in Matthäus geschrieben ist, wird in Markus ein bisschen anders dargestellt und man meint da eben Fehler zu finden. Warum gibt uns Gott vier Evangelien? Zum Ersten, ein Evangelium hätte nicht gereicht, um das Leben Jesu zu beschreiben. Wäre viel zu kurz. Das Leben Jesu, sein Wirken ist so umfangreich, so gigantisch groß gewesen, so wichtig, dass ein Evangelium nicht gereicht hätte. Johannes schreibt selber, nachdem er sein Evangelium abgeschlossen hat, dass wenn er alles aufgeschrieben hätte, was er meint, gesehen zu haben, was Jesus getan hat, dann meint er, dass die Bücher der Welt es nicht fassen würden. Keine Bibliothek könnte das fassen, was Jesus innerhalb dieser kürzester Zeit schon getan hat. So, ein Evangelium hätte nicht gereicht. Aber könnte man nicht aus allen eins machen? Und ich denke, das ist wichtig zu wissen, dass Gott nicht ohne Grund vier verschiedene gegeben hat. Und dass wir aus den allen vier nicht eins machen dürfen. Es gibt nur ein einziges Evangelium, keine Frage. Aber wir bekommen ein Bild des Evangeliums aus vier verschiedenen Perspektiven und die sind wichtig. Zu der Aufgabe, ganz kurz zu der Aufgabe der Evangelien ist Folgendes. Während das Alte Testament uns das Geheimnis der Gemeinde und Jesus Christus vorbereitet, es ist noch ein Geheimnis, es ist noch nicht so klar. Ohne das Neue Testament, ohne Kommen Jesu Christi, bleibt das Alte Testament im Dunkeln. Das ist wie ein Vorhang. Man merkt, es ist mehr dahinter, aber es sind irgendwie nur Geschichten. In Jesus Christus bekommt das Alte Testament ihre Bedeutung. Im Alten Testament also wird die Gemeinde und Jesus Christus verheißen. Im Neuen Testament bekommen wir die Erfüllung. Und die Aufgabe der Evangelien geht es uns zu zeigen, wie Jesus Christus seine Gemeinde erlöst hat. Das ist die Aufgabe der Evangelien. Gott wird Mensch, um seine Gemeinde, sein Volk zu erlösen. Das ist die Botschaft aller vier Evangelien. Aber diese Botschaft ist so umfangreich, dass es für uns vier verschiedene Perspektiven gezeigt werden. Vier verschiedene Aspekte werden uns gezeigt, um dieses großartige Werk uns deutlich vor Augen zu führen. Die Evangelien zeigen uns, wie Jesus Christus seine Gemeinde erlöst hat. Was das bedeutet, wie hat er sie erlöst, auf welche Grundlage hat er sie erlöst, was bedeutet diese Erlösung, das umschreiben die Evangelien aus vier verschiedenen Perspektiven. Die Apostelgeschichte, die sagt uns nicht nur, dass Jesus die Gemeinde erlöst hat, sondern sie führt uns einen Schritt weiter und sie sagt, die Apostelgeschichte zeigt uns, wie Jesus Christus die Gemeinde gegründet hat. Pfingsten, mit Beginn dieses Ereignisses, die Gemeinde wird gegründet und gebaut. Das ist die Apostelgeschichte. Jesus baut seine Gemeinde, Jesus gründet seine Gemeinde, Jesus baut seine Gemeinde. Das ist die Apostelgeschichte. Die Briefe, die haben das Ziel, die Gemeinde nun auszurichten. Die Briefe haben die Funktion, die Gemeinde, die jetzt in Jesus Christus erlöst worden ist, gegründet und gebaut wird, die muss jetzt ihre Identität, ihre Berufung, das, was wir heute gelesen haben im Epheserbrief, sie muss wissen, wer sind wir? Was will Gott von uns? Das ist die Funktion der Briefe. Die richten die Gemeinde aus, die rüsten die Gemeinde aus, damit sie der Berufung entsprechend lebt, damit sie Gott dienen kann, wozu sie berufen worden ist. Und bleibt noch ein Brief übrig, das ist die Offenbarung. Und die Offenbarung zeigt uns, wie Jesus Christus die Gemeinde vollendet. Im Alten Testament verheißt, in den Briefen erlöst, in den Evangelien erlöst, in der Apostelgeschichte gegründet, in den Briefen ausgerichtet und in der Offenbarung vollendet. Das ist das Ziel der Gemeinde. Das ist das Ziel, worauf Jesus wirkt, warum er die Gemeinde erlöst hat, warum er sie erwählt hat, warum er sie gegründet hat. Das ist das Ziel dort in der Offenbarung. Letztendlich bei ihm zu sein, ohne Runzel, ohne Fehler, ohne Tadel. In Ewigkeit, im Paradies. Das ist der Aufbau. Und die Evangelien haben einen Beitrag zu diesem herrlichen Plan. Und die zeigen uns, wie gesagt, wie Jesus Christus seine Gemeinde erlöst hat. So, wenn wir die Evangelien studieren, wenn wir sie lesen, wenn wir das Markus-Evangelium lesen, dann begegnet uns Jesus Christus und wie er seine Gemeinde erlöst hat. Warum nochmal, warum vier verschiedene Aspekte, warum vier? Ich halte es für sehr wichtig, dass wir nicht aus allen Vieren dann immer gleich eine Geschichte machen, sondern dass wir alle vier lesen, aber merken, wo liegen die Unterschiede? Warum erzählt Markus das gerade so, wie er erzählt? Warum erzählt Lukas es aus einer etwas anderen Perspektive? Wenn wir die Gemeinsamkeiten entdecken und die Unterschiede, merken wir, welche Intention der Verfasser eigentlich hatte. Das heißt, wir machen nicht eine Geschichte daraus, sondern wir erkennen an den Unterschieden und an den Gemeinsamkeiten, welche Ausrichtung, welche Intention ist, der Markus hatte. Ich möchte heute euch kurz vorstellen, welche Intention Markus hatte. Was ist das Anliegen des Geistes Gottes gewesen, als er Markus inspiriert hatte? Bevor aber wir darüber nachdenken, möchte ich euch kurz vorstellen, wer ist dieser Markus eigentlich? Wer schrieb dieses Evangelium? Das Interessante ist, er ist weder ein Apostel, er ist kein Gemeindeleiter, er ist eigentlich auch nicht so bekannt uns als Missionar. Wer ist eigentlich dieser Markus? Mit Beinamen Johannes. Johannes Markus heißt er eigentlich. Johannes ist sein lateinischer Name, Markus ist sein jüdischer Name. Und je nachdem, aus welchem Hintergrund es berichtet wird, wird entweder von Markus oder von Johannes Markus oder Johannes gesprochen. Der Grund liegt darin, dass seine Mutter höchstwahrscheinlich eine Jüdin war und er selbst einen griechischen Vater hatte. So, er hat diesen Namen. Seine Mutter hieß, ich bin mir sicher, dass ihr all diesen Namen kennt, hieß Maria. Es ist die Maria, die unter anderem mit der Maria, die Mutter Jesu, die Frau von Josef, bei der Kreuzigung dabei war. Es ist die Maria, die die Gemeinde, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist und zum Vater gegangen ist, in Jerusalem in ihr Haus aufgenommen hat. Das ist die Maria. Das ist das Haus, an dem Petrus dann irgendwo mal stand und an die Tür klopfte und die Magd hatte gedacht, das ist ein Engel. Ich denke, ihr habt schon mal das gelesen. Das ist das Haus dieser Maria. Das ist die Mutter von diesem Johannes Markus, der das Evangelium schrieb. Wer ist er noch? Sein Onkel. Mit Sicherheit werden denn der Name dem einen und dem anderen bekannt sein. Sein Onkel heißt Barnabas. Barnabas. Barnabas, das ist derjenige, den Paulus geholt hatte und in die Jerusalem-Gemeinde gebracht hat. Das ist derjenige, mit dem Paulus auf der ersten Missionsreise unterwegs war. Dieser Barnabas ist der Onkel von Markus. Und Barnabas hat sich sehr intensiv Markus gekümmert. Markus ist ein junger Kerl gewesen, der von Anfang an dabei gewesen ist, sozusagen in seinem Haus war die Urgemeinde zu Hause. In seinem Haus gingen die Apostel ein und aus. Er kannte das von Anfang an und wir bekommen sogar einen Hinweis, dass er so nah dran war, dass er selbst bei der Verhaftung Jesu das Ganze persönlich miterlebt hatte. Es gibt eine sehr merkwürdige Stelle im Markus-Evangelium und sie scheint fast wie so eine Unterschrift. Geht mal mit mir in Markus Kapitel 14, Vers 51. Da gibt es eine merkwürdige Stelle, aber ich glaube, dass Markus hier an dieser Stelle kurz erwähnt, Markus 14, 51. Da geht es um die Gefangennahme. Es geht um Gethsemane. Und dann heißt ab Vers 51, und ein junger Mann, der ein Leinenhemd und den bloßen Leib geworfen hatte, folgte ihm und sie ergriffen ihn. Er aber ließ den Leinenhemd fahren und floh nackt. Merkwürdige Erwähnung mitten in dieser Gefangennahme, das erwähnt kein anderer Apostel oder kein anderer Schreiber der Evangelien. Hier taucht auf einmal ein Hinweis, da war ein junger Mann und er war dabei und als die Gefangennahme im Laufen war und er Panik bekommt, läuft weg, sie greift nach ihm, der Mantel wird gezogen runter und er hat da nichts drunter, ich vermute nur eine Unterhose. Ja, mehr hat er nicht und er floh nackt. So, ich glaube, und ich bin da nicht der Einzige, dass hier Markus sich selbst erwähnt, ich war dabei. Keine schöne Erwähnung, keine positive Erwähnung, aber hier haben wir einen Hinweis, dass Markus sich selbst sagt, ich war als Augenzeuge, ich war dabei. Dieser junge Mann ist sehr, sehr wahrscheinlich Markus, der dieses Evangelium geschrieben hatte. Warum Markus? Wer ist Markus? Eigentlich, liebe Geschwister, eigentlich ist das Markus-Evangelium ein Petrus-Evangelium. Eigentlich schreibt Markus die Predigten von Petrus auf. Das ist das Zeugnis der Kirchengeschichte, das ist das Zeugnis der Überlieferung. Warum? Der geistliche Vater ist Petrus gewesen. Als auf der ersten Reise, als Barnabas, nämlich der Onkel von Markus, ihn auf die erste Missionsreise nimmt, darf Markus mitreisen. Als ein Jugendlicher darf er die erste Missionsreise miterleben, wie Paulus und Barnabas die Gemeinden oder die Ortschaften durchziehen, Gemeinden gründen, der Glaube sich ausbreitet und Markus als junger Kerl darf alles miterleben. Das ist ein tolles Praktikum, das er da mitmachen darf. Er darf aus erster Hand alles das sehr intensiv erleben. Und als sie auf der ersten Missionsreise unterwegs waren, bekommt er Heimweh oder aus welchen Gründen auch immer, er ist jung, er ist noch nicht bewährt und er bricht diese Missionsreise mit Paulus ab. Das können wir nachlesen in Apostelgeschichte 13. Wie gesagt, eine Hand bleibt noch im Markus-Evangelium und eine Hand sucht Apostelgeschichte 13. ab Vers 13 heißt folgendes: Als aber Paulus und seine Begleiter von Paphos abgefahren waren, kamen sie nach Perge in Pamphylien. Johannes aber, und das ist dieser Johannes Markus, das ist sein lateinischer Name, Johannes aber sonderte sich von ihnen ab und kehrte nach Jerusalem zurück. Hier bekommen wir den Hinweis, dass Johannes sich absondert und wieder nach Hause fährt. Ob ihn Heimweh getroffen hat, ob ihm das Ganze zu schwierig war, ob er die Welt lieb gewonnen hat, wie, was auch immer, wissen wir nicht. Wir wissen, dass er zurück nach Jerusalem gereist ist. Das führte dazu, dass Paulus ihn auf der zweiten Missionreise nicht mehr mitnehmen wollte. Er sagt, dieser junge Mann ist nicht bewährt. Der will zu schnell nach Hause. Ja. Und das findet ihr in Apostelgeschichte 15. Als die Paulus und Barnabas wieder beschließen, die Gemeinden, die sie gegründet haben, zu besuchen und sozusagen sich auf die zweite Missionsreise machen, schaut mal, da entsteht ein Streit zwischen Paulus und dem Onkel von Johannes Markus, dem Barnabas. Ab Vers 37 können wir lesen, Barnabas aber wollte auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es für richtig, den nicht mitzunehmen, der aus Pamphylien von ihnen weggewichen und nicht mit ihnen gegangen war zu dem Werk. Es entstand aber eine Erbitterung, sodass sie sich voneinander trennten und Barnabas den Markus mitnahm, nach Zypern segelte, Paulus aber wählte Silas und zog aus von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Das ist ein Konflikt zwischen den beiden Missionsleitern sozusagen, Paulus und Barnabas. Und Paulus sagte, Markus, nee, nehme ich nicht wieder mit. Der ist nicht konsequent, der wollte nicht mitarbeiten. Aus welchen Gründen auch immer, er will nicht. Und ich nehme ihn nicht noch einmal mit. Sehr, sehr ernst, sehr konsequent, Paulus. Barnabas, als sein Onkel sagt, gib ihm noch eine zweite Chance. Bitte, bitte. Und er sagt, nein, das ist zu groß, die Aufgabe, wie auch immer. Auf jeden Fall, sie trennen sich und ab da gehen sie zwei verschiedene Wege sozusagen. Gemeinsam Weg der Verkündigung, aber auf zwei verschiedenen Reisen. Interessant, und jetzt an dieser Stelle, dieser Markus, liebe Freunde, liebe Gemeinde, dieser Markus, der hier versagt, dieser Markus, der hier nicht weitermachen will, dieser Markus, den Paulus nach Hause schickt oder der sagt, du kommst nicht mehr mit, er ist es, der uns ein Evangelium schreibt. Er ist, von dem haben wir ein Evangelium in der Heiligen Schrift. Warum? Weil ich glaube, und das ist die erste Botschaft des Markus-Evangeliums, ist, weil Gott jedem eine zweite Chance gibt. Wisst ihr, wer ihn angenommen hat, wer sich intensiv um diesen Markus später gekümmert hat? Es war Petrus. Petrus hat sich diesen jungen Kerl angenommen, hat ihn mitgenommen, hat ihn auf seinen Reisen mitgenommen. Bis nach Rom ist Markus mit Petrus unterwegs gewesen und hat all die Predigten, die Petrus gehalten hat, gehört. Und als die Gemeinden, in denen Petrus unterwegs war, gesagt hat, Petrus, schreib uns doch bitte deine Predigten auf, wenn du wieder gehst. Die Gläubigen in Rom vor allem, schreib's doch auf. Petrus hatte das nicht gewollt, hat es nicht getan. Das ist kirchliche Überlieferung, geschichtliche Überlieferung. Und dann gingen sie zu Markus und sagten, Markus, du bist doch permanent dabei. Bitte schreib doch die Predigten von Petrus auf. Und Markus begann, all die Briefe oder all die Predigten, die Petrus gehalten hat, aufzuschreiben. Das wird darin deutlich, dass im Markus-Evangelium Petrus ganz schlecht abschneidet. Wenn man aufmerksam liest, in keinem Evangelium schneidet Petrus so schlecht wie in Markus. Nicht, weil Markus voll sauer auf Petrus war oder weil er ihn in ein schlechtes Licht dargestellt hat. Denn Markus schrieb nicht seine Sicht des Evangeliums. Er beschrieb nicht das, aus seiner Sicht das Verhalten des Petrus, sondern Markus schrieb das, was Petrus geschrieben hat, er gesagt hatte. Und wisst ihr, wie Petrus sich dargestellt hat, als er von sich erzählt hatte? Nachdem er von Jesus gedemütigt und geläutert war, wir haben darüber gehört, Petrus, hast du mich mehr lieb als die anderen? Petrus ist der Geläuterte, der Gedemütigte, er ist so ehrlich, wenn er von sich erzählt, dann erzählt er schonungslos sein Verhalten, sein Fehlverhalten und Markus schreibt all das hier mit auf. Das ist ein tiefes Zeugnis dieses, von Petrus, wie er gedemütigt und geläutert war. Aber wer wusste nicht, wer, oder andersrum gesagt, wer wusste, was eine zweite Chance bedeutet, wenn nicht Petrus, oder? Ich denke, das ist ein Hauptgrund, warum er sich intensiv Markus zugewandt hat. Denn auch Petrus hat Jesus verleugnet, auch er hat einen Fehler gemacht und bekam von Jesus eine zweite Chance. Wenn du zurückgekehrt bist, dann stärke deine Brüder, Petrus. Petrus kehrt zurück und wird zu einer Säule in der Gemeinde. Also wenn einer wusste, eine zweite Chance zu bekommen, dann Petrus. Und Petrus wiederum stärkt, wie Jesus ihm gesagt hat, seine Brüder und nimmt sich diesen jungen Kerl von Markus an. Er nimmt sich so an, dass er ihn später in 1. Petrus Kapitel 5 als seinen Sohn bezeichnet. 1. Petrusbrief, Kapitel 5, am Ende bei den Grüßen, schreibt Petrus Folgendes. Vers 13. 1. Petrus 5, Vers 13. Es grüßen euch die Miterwählten in Babylon und Markus, mein Sohn. Und Markus, mein Sohn. Markus war nicht sein leiblicher Sohn, aber er war sein geistlicher Sohn. Er hat ihn großgezogen, wie einer seiner Kinder, hat er sich um sie gekümmert. In ähnlicher Weise bezeichnet Paulus Titus oder Timotheus als seine Söhne, als seine geistlichen Söhne. Petrus hat sich Markus so intensiv angenommen, wie zum Beispiel Paulus Silas oder Timotheus oder Titus. Markus bekommt eine zweite Chance. Ich finde das ein großartiges Zeugnis. Das heißt, das Markus-Evangelium ist eigentlich ein Evangelium von Petrus. Er schreibt es im Auftrag von Petrus, in der Autorität und in der Vollmacht des Apostels und bekommt und hat Anteil, obwohl er kein Apostel ist, obwohl er kein großer Gemeindegründer ist. Er trägt dazu bei, dass Gottes Wort ausgebreitet wird bis heute nach Bettringen. Ist das nicht Wahnsinn? Das ist Gnade, das ist Evangelium, das ist die gute Nachricht. So, was ist das Anliegen gewesen? Was ist das Anliegen Petrus, Markus? Was ist das Anliegen des Gottes gewesen, als er dieses Evangelium hat schreiben lassen? Geht mal mit mir jetzt ins Markus-Evangelium. Markus Kapitel 1, Vers 1. Also wir haben jetzt was zu der Funktion des Evangeliums. Es geht darum, wie Jesus seine Gemeinde seine Gemeinde erlöst. Wir haben etwas über den Autor, ein bisschen im Hintergrund. Jetzt möchte ich mit euch etwas über den Anlass sprechen, über die Botschaft. Was ist das Ziel? Das Gute ist, wenn uns der Evangelist selber sagt, was ist der Anlass, da müssen wir nicht viel spekulieren. Schaut mal Kapitel 1, Vers 1. Um wen geht es im Markus-Evangelium? Was ist die Botschaft des Markus-Evangeliums? Hier steht, Anfang des Evangeliums Jesu Christi, und zwar des Sohnes Gottes. Das ist die Botschaft. Markus hat ein Anliegen, ich will es so sagen, das Markus-Evangelium hat ein Anliegen. Es geht darum, aufzuzeigen, wie begann die gute Nachricht, der Anfang des Evangeliums, der Anfang der guten Nachricht, und zwar von Jesus Christus. Um wen geht es in dem Markus-Evangelium? Um Jesus. Wenn wir das Markus-Evangelium lesen, und was wollen wir darin entdecken? Jesus. So wichtig, bei all den Begebenen, bei all den Geschichten, bei all den guten Ereignissen. Das Erste, um was es geht um Jesus Christus. Und jetzt, Markus hat ein großes Anliegen, Petrus hat ein großes Anliegen, Gott hat ein großes Anliegen, denn sie sind die Schreiber gewesen. Ihnen ging es darum, Jesus Christus darzustellen, und zwar wie? Als Sohn Gottes. Das ist das Anliegen. Alles, was in diesem Buch steht, alles, was in diesem Evangelium geschrieben steht, jedes Ereignis, jede Begebenheit, jedes Gleichnis, jede Geschichte, wird ganz bewusst gewählt. Nicht einfach, um eine Biografie zu schreiben. So, was hat Jesus alles getan? Ah, der hat mal das getan, da hat er auch mal das getan. Sondern das wird jetzt ganz bewusst genommen und ganz bewusst angeordnet und hintereinander geschrieben, um dieses Anliegen deutlich zu machen. Jesus Christus ist nicht weniger als der Sohn Gottes. Und Markus macht das Folgendes. Er nimmt sich viel Zeit, um ein Beweis nach dem anderen zu bringen, um zu beweisen, Jesus Christus ist wirklich der Sohn Gottes. Er ist wirklich der Sohn Gottes. Und er macht das Folgendes, er bringt Beweise, ähnlich wie Johannes zum Beispiel in seinem Evangelium Zeugen bringt und Zeichen bringt. Zum Beispiel die 7 Ich-Bin-Worte im Johannesevangelium. Oder die Wunder, die Jesus tut. Die 7 Zeichen, die Jesus tut. Wasser zu Wein und so weiter. Das sind Dinge, um zu beweisen, wer Jesus Christus ist. So ähnlich bringt Markus auch Beweise, um zu zeigen, Jesus ist Sohn Gottes. Markus hat aber diesen Schwerpunkt, er will Jesus als Sohn Gottes darstellen. Zum Beispiel Matthäus dagegen hat einen anderen Schwerpunkt. Matthäus will Jesus Christus als den König darstellen. Als die Weisen aus dem Morgenland kommen, was fragen sie als erstes? Wo ist der geborene, der neugeborene König der Juden? Matthäus hat einen Schwerpunkt zu zeigen, es geht, Jesus Christus ist der König. Markus will zeigen, Jesus Christus, dieser König, er ist der Sohn Gottes und nicht weniger. Matthäus will sagen, wenn Jesus der König ist, dann müssen wir ihm nachfolgen. Wie endet das Matthäus-Evangelium? Geht hin und macht Jünger. So hört das Matthäus-Evangelium. Da geht es um Jesus der König und ihm muss man nachfolgen. Er darf sagen und wir müssen ihm folgen. Markus sagt, Jesus ist der Sohn Gottes und an ihn müssen wir glauben. Das ist, was Markus macht. Bei Markus geht es darum, Jesus als den Sohn Gottes vorzustellen und aufzuzeigen, was wirklicher, wahrer, rettender Glaube ist. Markus spricht darüber und zeigt, ich möchte das gleich in ein, zwei Abrissen euch zeigen. Er beweist, er ist der Sohn Gottes und dann zeigt er in Beispielen, an Begebenheiten, an Ereignissen, was bedeutet an ihn zu glauben oder was bedeutet nicht an ihn zu glauben. Was ist wirklich rettender Glaube? Und Markus macht es sehr fein, denn das ist es, was die Heiden hören müssen, die Gläubigen in Rom hören müssen. Was bedeutet es, an diesen Jesus zu glauben? Wie glaubt man an diesen Jesus? Was ist dieser Glaube, der mich retten soll? Das ist das Anliegen von diesem Evangelium. Letztendlich, wir können mal so formulieren, was ist rettender Glaube? Was ist echter Glaube? Denn geglaubt haben viele und einiges haben geglaubt, aber nicht alle wurden gerettet. Jesus sagt selber, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr. So, das Markus-Evangelium macht deutlich, was wirklich rettender Glaube bedeutet. Und da gibt es gewaltige Unterschiede zwischen Glauben und rettenden Glauben. Aber zuerst, lasst mich diese zwei Aspekte noch in ein paar Minuten euch deutlich machen. Das erste ist also, wie beweist Markus, was tut Markus, um zu zeigen, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist? Er bringt einen Beweis nach dem anderen. Wir gehen in Kapitel 1. Ich mache mit euch exemplarisch 1, 2, 3, 4 Beispiele, um zu zeigen, wie er es macht. In Kapitel 1, nachdem er Vers 1 gesagt hat, es geht also um Jesus Christus und den Sohn Gottes, bringt er den ersten Zeugen oder bringt den ersten Beweis, dass er es ist, und zwar bestätigt durch das Alte Testament. Ich finde es sehr interessant, dass Markus an Heiden schreibt und dann nicht Juden, aber mit dem Alten Testament beginnt. Wo wir können sagen, oh, die kennen es doch gar nicht, das sind Menschen noch in Rom, die kennen doch gar nicht die hebräischen Schriften, aber er beginnt beim Alten Testament. Ich lese euch vor ab Vers 2. Also, oder vielleicht eins nehme ich noch mit, Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes, wie in den Propheten Jesaja geschrieben steht. Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg bereiten wird. Es beginnt, Johannes beginnt, zwar sehr kurz, aber er beginnt vom Propheten her, vom Alten Testament. Er sagt, Jesus ist der Sohn Gottes, so wie Gott es schon lange verheißen hat, durch Propheten. Und bringt ein Beispiel, Jesaja, einer der berühmtesten, einer der bekanntesten, auch bis heute. Also der erste Zeuge bestätigt durch das Alte Testament. Zweitens bringt er den Zeugen, der das Alte Testament vorbereitet hat, nämlich bestätigt durch den Johannes Täufer selbst. Ich möchte lesen ab Vers 3. Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereite den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Johannes trat auf und taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Bewohner Jerusalems und sie wurden im Jordanfluss von ihm getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Und Johannes war mit Kamelhaaren und einem ledernen Gürtel und seine Lende begleitet. Und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er predigte und sagte, nach mir kommt der, der stärker ist als ich. Ich bin nicht würdig, ihm gebückt die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit dem Wasser getauft. Er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Den ersten Zeugen, die Schrift, der zweite, der bestätigt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, ist Johannes. Er sagt, er ist größer als ich. Er wird etwas tun, nicht ich. Ich bin nicht mal wert, seine Sandalen, seine Schuhriemen zu lösen. Der bestätigt durch Johannes den Täufer. Das nächste, bestätigt selbst durch Gott. Schaut mal Vers 9 folgende. Und es geschah in jenen Tagen, Jesus kam von Nazareth in Galiläa und wurde von Johannes im Jordan getauft. Und sobald er aus dem Wasser heraufstieg, sah er die Himmel sich teilen und der Geist wie eine Taube auf ihn herabfahren. Und eine Stimme kam aus dem Himmel. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Bestätigt nicht nur die Schrift, bestätigt nicht nur durch einen Propheten, bestätigt selbst durch den Vater, durch Gott. Er ist mein Sohn. Es soll kein Zweifel darüber geben, wer Jesus Christus ist. Er ist der Sohn Gottes. Er ist mein Sohn. Liebe Geschwister, das ist doch Wahnsinn, dass der Vater selbst mit seiner Stimme gesprochen hat und bestätigt hat. Er ist mein Sohn. So, Johannes erzählt und sagt, wisst ihr was? Gott hat selbst gesagt, dass er sein Sohn ist. Aber das reicht nicht, es geht weiter. Er wird auch bestätigt von den Volksmengen. In der Weise, dass sie sagen, er lehrt, er hat eine Vollmacht, wie keiner sonst hatte. In Kapitel 1, Vers 21. Und sie gehen nach Kapernaum hinein. Und sogleich ging er am Sabbat in Synagoge und lehrte, und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Das Volk merkte, da ist einer, der hat eine andere Vollmacht. Und Markus sagt, das ist der Sohn Gottes, das ist eine andere Vollmacht. Er lehrt sie anders, nicht wie die normalen Lehrer. Die Schriftgelehrten, die Pharisäer, nicht wie die damaligen Theologen, sondern er kommt mit einer scheinbar neuen Lehre. Aber nicht nur das Volk bestätigt, sondern, und jetzt wird es sehr interessant und eigentlich sehr unheimlich, selbst Dämonen haben Jesus bestätigt. Schaut mal Kapitel 1 ab Vers 23. Und sogleich war in der Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist, das ist ein Dämon. Und er schrie auf und sagte, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus Nazarener, bist du gekommen, uns zu verderben? Ich kenne dich, wer du bist, der Heilige Gottes. Das ist doch unheimlich. Aber Markus sagt, wisst ihr was, Jesus wurde nicht nur von den Propheten, von der Schrift, von Gott selbst, von dem Volk, sondern Jesus wurde sogar von Dämonen bestätigt, dass er ist. Die Dämonen wussten ganz genau, wer das ist, wer da gerade ist, wer ihnen befiehlt. Du bist der Heilige Gottes, du bist der Sohn Gottes. Das ist der einzige Grund, warum sie ihm gehorchen mussten, weil Jesus der Sohn Gottes ist. In Vers 34 das Gleiche. Und er heilte viele mancherlei Krankheiten, Leidende, und er trieb viele Dämonen aus und ließ Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten. Warum er sie nicht reden ließ, darüber werden wir noch nachdenken müssen. Aber weil sie ihn kannten, sie wussten ganz genau, wer er ist. Sie wussten ganz genau, wer er ist. So bringt Markus ein Beispiel nach dem anderen, dass Jesus wirklich ist. Dann folgt eine ganze Reihe und ich mache das jetzt exemplarisch. Dann bringt er einem ein Beispiel nach dem anderen, seine Werke. Er zeigt, was er getan hat, an denen man sehen kann, das kann nur der Sohn Gottes tun. Er bringt Zeichen und Wunder, die bestätigen, Jesus ist der Sohn Gottes. Er stillt den Sturm, er geht auf den Sturm, er vermehrt Brot. Das kann nur der Sohn Gottes, das kann nur der Schöpfer tun. So bringt Markus ein Werk nach dem anderen, das es belegen sollte. Ein Werk nach dem anderen, das es belegen sollte. Nur als Beispiel, Kapitel 2. Ich bin mir auch sicher, dass ihr diese Begebenheit kennt, in denen die vier Freunde den Gelähmten durchs Dach bringen zu Jesus. Sie brechen das Dach auf, lassen ihn nieder. Warum machen sie das? Weil sie wollen, dass er gesund wird, oder? Sie nehmen sich so viel Mühe. Und nicht selten lesen wir diesen Text, weil wir denken, weil wir dann sehr oft sehr schlechtes Gewissen kriegen, weil wir nicht Menschen zu Jesus bringen. Also gebrauchen wir diesen Text, um zu zeigen, Freunde, auch wir müssen Menschen zu Jesus bringen. Auch wenn es die Dächer kaputt macht. Ja? Das müssen wir auf uns nehmen, all die Mühe auf uns nehmen und wir müssen Menschen zu Jesus bringen. Ohne Frage müssen wir das tun. Aber das ist nicht der Grund, warum das Markus-Evangelium uns das hier berichtet. Interessanterweise, als sie sich all diese Mühe machen und diesen Gelähmten durch das Dach runterlassen, was passiert da? Schaut mal in Kapitel 2, Vers 5. Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten: Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Könnt ihr euch vorstellen, was sie dann gedacht haben? Ja, und dafür haben wir das Dach kaputt gemacht? Dafür haben wir uns all die Mühe, unser Ziel war, er soll gehen. Und du sagst, deine Sünden sind vergeben. Sie wollten Heilung. Jesus sagt, deine Sünden sind vergeben. Was ist diese Begebenheit? Um was geht es hier? Schaut mal, was folgendes in Versen folgendes steht. Vers 6. Es saßen aber dort einige von den Schriftgelehrten und überlegten in ihren Herzen, bei sich selbst, sie haben es nicht mal laut gesagt, was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben außer einem? Gott. Wenn Jesus in diesem Moment sagt, deine Sünden sind vergeben, was sagt er im Prinzip? Ich bin Gott. Und das merken sie, das trauen sich aber nicht laut zu sagen, sondern sagen es in ihren Herzen. Und schaut mal, was dann heißt. Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich überlegten. Wer ist Jesus? Wer kennt ihr Herzen? Wer weiß genau, was ihr gerade denkt? Ich bin manchmal froh, also manchmal wünsche ich mir das. So, wenn ich in die Gesichter schaue, denke ich, wäre vielleicht gut zu wissen, was sie jetzt gerade denken. Komm endlich zum Schluss. Aber manchmal denke ich, vielleicht ist es nicht gut, es zu wissen. Sonst würde ich wahrscheinlich nie predigen, wenn ich wüsste, was ihr bei euch selbst denkt. Jesus wusste ganz genau, was in unseren Herzen ist. Er weiß, was in den Herzen ist. Er ist Gott. Er kennt die Herzen. Und dann sagt er, Vers 9, was ist leichter, zu den Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher? Was ist leichter? Natürlich zu sagen, da sind Sünden vergeben. Warum? Weil das kann man nicht überprüfen. Wie kann man das überprüfen, ob er wirklich die Macht dazu hat? Wie kann man das nachprüfen, ob er wirklich Gott ist? Man kann es ja sagen, gell? Deine Sünden sind vergeben. Und? Aber es ist schwerer zu sagen, seine Vollmacht zu zeigen, steh auf und geh, weil das kann man überprüfen. Das kann man jetzt sehen, ob er wirklich auch das tun kann. Und dann sagt Jesus Folgendes, Vers 10. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen, das ist die Selbstbetitelung Jesu, der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, spricht er zu einem Gelähmten. Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh in dein Haus. Warum tut Jesus dieses Zeichen Wunder? Um zu zeigen, wer er ist, damit ihr seht, damit ihr überprüfen könnt, wer ich bin, dass ich Macht habe, Sünden zu vergeben, dass ich der Sohn Gottes bin, sage ich dir, steh auf und geh. Und jetzt schaut, in dem Moment, als er aufsteht, ist der Beweis erbracht, er ist der Sohn. Und er ist nicht nur der Sohn Gottes und vor allem, wer ist er? Er ist der Einzige oder ist der, der Sünden vergeben kann. Er ist der, der die Sünden vergeben kann. Glaubten sie an ihn? Folgten sie ihm? Nein, sie töteten später. So, die Werke, die Jesus tat, tat er nicht nur in erster Linie. Liebe Freunde, ich sage das bewusst so, weil ich weiß, dass man sehr schnell in meinem Mund sowas verdrehen kann. Er tat es in erster Linie nicht, um die Not der Menschen zu lindern. Jesus tat Zeichenwunder nicht in erster Linie, weil er sagt, oh du armer Kerl, du kannst nicht gehen. Es gab noch viele mehr in der Gegend. Es gab noch viel mehr in Jerusalem, in Judäa, in Galiläa, in Samaria. Es gab noch viel mehr auf der ganzen Welt, die nicht gehen konnten. Und Jesus kam nicht, um all diesen wieder Füße zu geben. Das ist nicht sein Auftrag gewesen. Er hat Zeichenwunder nicht getan, nur weil es Not da war. Er hat es getan, um zu beweisen, um zu zeigen, wenn ihr schon nicht glaubt, was ich sage, und glaubt doch deswegen, was ich tue, Ich bestätige, dass ich der Sohn Gottes bin. Wer hat Macht über die Dämonen? Wer hat Macht über die Krankheiten? Wer hat Macht über die Naturgewalten? Wer hat Macht über die Schöpfung? Wer kann in die Herzen hineinschauen? Wer kann gebeten? Wer? Nur Gott. Wisst ihr, wer ich bin? All das, was Jesus tat, diente dazu. So, in Kapitel 8, wir machen einen großen Sprung. In Kapitel 8 bestätigt auch Petrus oder die Jünger, wer Jesus ist. Diese Begebenheit lernen wir auch im Matthäus-Evangelium, aber hier in Markus Kapitel 8, Vers 27 heißt Folgendes. Und Jesus und seine Jünger gingen hinaus in die Dörfer von Caesarea Philippi und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen, was sagen die Menschen, wer ich bin? Also, was sagen sie jetzt? Nachdem sie das sehen und nachdem sie das gehört haben, was sagen sie, wer bin ich? Sie aber antworteten ihm und sagten, Johannes der Täufer, andere sagen, Elia, andere aber, es ist einer der Propheten. Keiner sagt, oh, Sohn Gottes, ein Prophet, Johannes der Täufer ist wieder zurück, Elia ist wieder zurück. Keiner erkennt, dass er der Sohn Gottes ist. Vers 29, und er fragte sie, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Petrus antwortet und spricht, du bist der Christus. Du bist der Christus. Und er redete ernstlich zu, dass sie niemanden über ihn reden sollten. Sie sollten es nicht weiter sagen. Ja? Komisch, gell? Ich löse es noch nicht auf, damit die Spannung bis zum nächsten Sonntag bleibt. Ja. Jesus sagt, redet nicht von mir. Die Dämonen sollen nicht von Jesus reden. Die Jünger sollen nicht von Jesus reden. Das ist etwas komisch, oder? Wir sollen davon ihm erzählen. Wieso sagt Jesus nicht? Das ist das Messias-Geheimnis im Markus-Evangelium. Darüber aber, wie gesagt, zu einem späteren Zeitpunkt mehr. Ich möchte noch zwei Zeugen, das müsste eigentlich schon reichen, anführen und dann noch einen Gedanken zum Schluss und weitergeben. Also, ich möchte euch noch zwei wichtige bringen, und zwar den wichtigsten selbst ist das Selbstzeugnis Jesu. Geht mal am Ende vom Markus-Evangelium, Kapitel 14. Kapitel 14, ab Vers 53 sind wir nach der Gefangennahme Jesu nach Gethsemane. Jesus wird von dem Hohen Rat verhört, von den Gelehrten der damaligen Zeit, von denen, die behaupten, die Bibel zu kennen, die behaupteten, das Wort zu lehren, die behaupteten, Gott zu kennen, die behaupteten, zu sagen, was Glaube ist und an wen wir glauben sollen. Die Theologen der damaligen Zeit, von denen wird Jesus verhört. Und er wird angeklagt. Und dann heißt es ab Vers, ich lese ab Vers 55. Die Hohepriester aber und der ganze Hohe Rat suchten Zeugnis gegen Jesus, um ihn zum Tode zu bringen, und sie fanden keins. Denn viele legten falsches Zeugnis gegen ihn ab, und die Zeugnis waren nicht übereinstimmend. Und einige standen auf, legten gegen ihn falsches Zeugnis ab und sprachen, wir hörten ihn sagen, ich werde diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen und in drei Tagen werde ich ihn in einen anderen aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Interessant, gell? Und auch so war ihr Zeugnis nicht übereinstimmend. Und der Hohepriester stand auf, trat in die Mitte und fragte Jesus und sprach, antwortest du nichts? Was zeugen diese gegen dich? Er aber schwieg und antwortete nichts. Wieder fragte ihn der Hohepriester und spricht zu ihm, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Bist du der Sohn Gottes? Schaut mal, was Jesus sagt. Jesus aber sprach, ich bin es. Ich bin es. Das ist das Zeugnis Jesu. Ich bin's. Führt das zum Glauben? Sie lehnen ihn ab, sie lassen ihn kreuzigen. Und als er am Kreuz hang und starb, schaut mal, was in Kapitel 15, Vers 39 steht. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüber dabei stand, sah, dass er so verschied, sprach er, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Seht ihr das? so endet es. Wer glaubt nicht, obwohl Jesus so viele Zeichen, so viele Wunder getan hat, um zu beweisen, ich bin es. Markus bringt ein Beispiel nach dem anderen, er bringt eine Beweisführung nach dem anderen. Er sagt, die Schrift hat es bewiesen, der Johannes der Täufer, der Prophet, der letzte alttestamentliche Prophet hat es bewiesen. Gott selbst hat Zeugnis davon abgegeben, das Volk hat ihm eigentlich Zeugnis gegeben, weil sie gesagt haben, er hat eine Lehre und eine Vollmacht, die kennen wir nicht. Die Dämonen haben Zeugnis abgelegt, du bist der Sohn Gottes. Die Jünger selbst haben Zeugnis abgelegt. Seine Taten, seine Wunder haben Zeugnis abgelegt. Jesus selbst hat dieses Zeugnis gegeben. Ich bin es. Und sein Volk nimmt ihn nicht an. Aber am Ende ist das ein römischer Hauptmann, der sagt, das ist wahrhaftig der Sohn Gottes. Wisst ihr, an wen Markus schreibt? An Heiden in Rom. Ist das eine gute Nachricht für die? Oh, der Erste, der da am Kreuz geglaubt war, unter anderem war ein Römer. Oh, das ist gut. Der hat es gesehen. Der hat ein Zeugnis abgegeben. Also ein roter Faden, der sich durchs Markus-Evangelium zieht, ist zu beweisen und zu belegen, wer Jesus Christus ist. Und jetzt in ein, zwei Minuten versuche ich das kurz zusammenzufassen. Und dann bringt Markus weitere Begebenheiten, weitere Abschnitte in diesem Evangelium, die zeigen, was ist die gebührende Reaktion darauf? Wie reagiert man darauf, auf diese Beweise? Wenn er wirklich der Sohn Gottes ist, dann müssen wir an ihn glauben. Dann gibt es nur eine logische Konsequenz, an ihn glauben, ihn annehmen. Und Markus zeigt in verschiedenen Weisen, in verschiedenen Begebenheiten, wer glaubte und wer nicht glaubte. Er zeigt, was bedeutet echter Glaube und was bedeutet kein echter Glaube. Er zeigt, was ist ein rettender Glaube, was ist kein rettender Glaube. Nur als Beispiel, ich werde diese einzelnen Passagen mit euch Predigt für Predigt auslegen, aber nur damit ihr bis in diesen roten Faden findet. Geht mal mit Markus Kapitel 4. Markus Kapitel 4. Markus bringt uns hier das Gleichnis vom vierfachen Ackerboden. Warum? Naja, das taucht in einem anderen auf, ist halt wichtig. Er zeigt, welcher Boden ist ein echter Boden. Welcher Boden nimmt die Botschaft wirklich auf und bringt Frucht? Und Freunde, das ist nur ein Boden. Es gibt drei Böden davor. Bei dem ersten passiert gar nichts, bei den zwei anderen passiert etwas. Aber das ist nicht echt. Es ist erst der letzte, der durchpflückte Boden, der vorbereitete Boden, der es aufnimmt und Frucht bringt. Was ist echter Glaube? Was ist rettender Glaube? Wird beschrieben in dem Gleichnis von vierfachen Ackerboden. Neues Beispiel. Dann Kapitel 5. Was ist echter und rettender Glaube? Die Begebenheit von, ab Kapitel 5, ab Vers 21, haben wir die Begebenheit von Jairus, dem Synagogenvorsteher, den seine Tochter stirbt. Wir haben in diesem ganzen Abschnitt die Begebenheit von einer Frau, die 12 Jahre lang mit einem Blutfluss und einem Blutfluss und einer Krankheit leidet. Und Jairus, seine Tochter, wird lebendig. Und die Frau wird geheilt. Aber wisst ihr, um was das Ganze geht? Die Botschaft ist, warum wurde sie geheilt und warum half Jesus Jairus? Es geht um wahren Glauben. Denn es gab drumherum ganz viele andere Menschen, eine riesen Volksmenge, sie dabei war, aber nicht mitbekommen hat, als die Frau gesund geworden war. Sie waren dabei und haben nicht und durften nicht sehen, wie die Tochter Jairus Talita Kum aufsteht. Durften sie nicht erleben. Es zeigt uns, man kann mittendrin sein, aber nicht wirklich dabei. Nee, andersrum. Man kann dabei sein, aber nicht wirklich mittendrin. Was ist wahrer Glaube? Man kann mit Jesus mitlaufen. Man kann alles hören, sagen, mitbekommen. Man kann alles theoretisch hören, Zeugnisse hören, aber nie wirklich selbst dabei gewesen sein. Nie wirklich selbst erfahren zu haben. Das geht. Das hat was mit Glauben zu tun. Das macht Markus deutlich, indem er Kapitel 5 uns zeigt. Aber er zeigt auch, dass Jünger, wirkliche Nachfolge, Kapitel 8, Jesus nachfolgen und trotzdem ein hartes Herz haben, trotzdem zweifeln. Als Jesus sagt, und hütet euch, die Begebenheit ist folgendes, Jesus vermehrt Brot, er macht aus ein paar Fischen ein paar Brote, sättigt ein Riesenvolk, dann steigt er ins Boot, fährt darüber und dann sagt er, hütet euch von dem Sauerteig der Pharisäer, und sie merken, ups, wir haben ja Brot vergessen. Jesus schimpft, dass wir kein Brot mitgenommen haben. Und Jesus sagt, meine Freunde, versteht ihr nicht, was gerade passiert ist? Glaubt ihr, ich rede über das Brot, ein echtes Brot, habe ich nicht gerade ein ganzes Volk versorgt? Wieso seid ihr so träge zu hören? Er sagt folgendes, schaut mal ich lese ab Vers 14, Kapitel 8. Und sie vergaßen, Brote mitzunehmen, und außer einem Brot hatten sie nichts bei sich auf dem Boot. Und der Gebot entsprach, seht zu, hütet euch von dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Und sie überlegten miteinander, das sagt er, weil wir keine Brote haben. Und er erkannte es und spricht zu ihnen, was überlegt ihr, weil ihr keine Brote habt? Begreift ihr noch nicht und versteht ihr nicht? Habt ihr euer Herz verhärtet? Augen habt ihr und seht nicht, und Ohren habt ihr und hört nicht. Und erinnert ihr euch nicht, als ich 5 Brote und die 5000 unter den 5000 brach, wie viele Handkörbe voller Brocken ihr aufgehoben habt? Sie sagten zu ihm, 12. Als ich die 7 unter den 4000 brach, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Und sie sagen, 7. Und er sprach zu ihnen, versteht ihr noch nicht? So auch die Jünger. Markus zeigt, was bedeutet Jesus nachzufolgen? Was glauben wir eigentlich? Zweifel und Glaube. So geht es durch. Ich möchte euch noch etwas zeigen. Und das ist in Kapitel 7. Vielleicht einen Schritt zurück. Kapitel 7. Die schriftgelehrten Pharisäer regen sich über Jesus auf, dass seine Jünger die Hände vom Essen nicht waschen. Und dann sagt er Vers 6. Er aber sprach zu ihnen, treffend hat Jesaja über euch Heuchler geweissagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als leere Menschengebote lehren. Ihr gebt das Gebot Gottes preis und haltet die Überlieferung der Menschen fest. Hier zeigt Markus, dass Tradition und Religion, Religiosität, nicht rettender Glaube ist. Er sagt, euch geht es um Traditionen, um Gebote der Menschen, um Religiosität. Ihr habt nicht begriffen und nicht erkannt, wer ich wirklich bin. Ich bin der Sohn Gottes. Ich will das so zusammenfassen, liebe Geschwister. Markus' Evangelium macht Folgendes. Er stellt uns Jesus als Gott vor, als Sohn Gottes. Und das mit wirklich klaren, deutlichen, herrlichen Beweisen. Und dann sagt Markus, an ihn müssen wir glauben. Petrus lehrte, an ihn müssen wir glauben. Und dann sagt er, was dieser Glaube bedeutet und was dieser Glaube nicht bedeutet. Er zeigt, wer glaubte was und zeigt, wer geglaubt hat, aber nicht gerettet wurde und Jesus nicht erkannte. Und dann zeigt er, wer geglaubt hatte und wie er gerettet wurde. Wer wurde gerettet? So finden wir verschiedene Gruppen in dem Markus-Evangelium. Wir finden die Jünger und sehen bei ihnen Glauben und Unglauben. Wir finden das Volk und sehen Glauben und Unglauben. Wir sehen die Juden, die religiösen Schicht, Glauben und Unglauben. Und wir sehen die Heiden und sehen bei ihnen Glauben oder Unglauben. Das Thema ist Glauben. Was bedeutet an Jesus, an den Sohn Gottes zu glauben? Und ich hoffe, dass wenn wir so Abschnitt für Abschnitt, ein Ereignis für Ereignis, eine Geschichte für Geschichte, wenn wir sie in den Evangelien, Markus-Evangelium durchgehen, dass wir eben diesen Sohn Gottes vor Augen gemalt bekommen und auch lernen, was es bedeutet, an ihn zu glauben. So, ich hoffe, dass diese Bibelstunde, dass dieser Unterricht euch dazu vorbereitet hat und dass es nicht so arg lehrmäßig war. Ich bete darum.